Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Wir schauen zurück auf Borussia Mönchengladbachs Spiel gegen den VfB Stuttgart, gegen den Champions League-Teilnehmer, den deutschen Vizemeister, und gegen die Mannschaft, die 3:1 im Borussia Park gewonnen hat. Ja, eine Heimniederlage, die zweite hintereinander nach dem 2:3 gegen Bayer Leverkusen. Und Yannick, eine Heimniederlage, in der wir festgestellt haben, dass sich bei Borussia einiges verändert hat, auch zum Positiven, aber das hat das Spiel gegen Stuttgart, insbesondere die zweite Halbzeit, gezeigt, dass Gladbach auch Probleme der vergangenen Jahre, muss man ja sagen, immer noch mit sich rumschleppt.
Ja, Borussia hat etwas Banales, aber Fatales getan. Sie hat einfach zu viele Fehler gemacht, vor allen Dingen in den falschen Momenten zu viele und dementsprechend dann auch regelrechte Fehlerketten, also so, dass dann auch die Möglichkeiten verpasst wurden, noch was zu reparieren. Das haut ja hin. Es gab auch Szenen, in denen das geklappt hat, aber unterm Strich nicht gut genug. Und Carsten, damit ja haben die Borussen auch eine zumindest wirklich gute erste Halbzeit zunichte gemacht, in der Gladbach mehr Chancen hatte, klarere Chancen, aber es auch nur 1:1 stand, da hätte man vielleicht sogar führen können, aber ich glaube, trotzdem gibt es bis auf das Gegentor gar nicht so viel Schlechtes zu sagen über diese erste Hälfte.
Genau, also es gab 9:3 Torschüsse bei 39% Ballbesitz, das zeigt, wie das Spiel gelaufen ist. Stuttgart hat es gemacht, die Gladbacher haben gut und auch sehr zielstrebig gekontert, haben viele gute Anlaufsituationen gehabt und die Stuttgarter damit unter Druck gesetzt. Und ja, das 0:1, Yannick, fiel dann so ein bisschen aus heiterem Himmel und wir haben uns ja schon länger seit dem Spiel drüber unterhalten. Viel auch, weil der Kapitän der Borussen da nicht so gut aussah. Jonas Omlin lässt den Schuss nach vorne abprallen und ja, dann ist Dennis Undav da und schießt den Ball ins Tor. Das erinnerte so ein bisschen an diesen Elfmeter zum 2:3 gegen Leverkusen. Nur es war halt kein Elfmeter, es war ein Schuss aus dem Spiel heraus. Und ich sag mal, kann man schon anders lösen, die Situation als Torwart.
Ja, das war so ein Beispiel in der Szene, in der man vieles anders lösen konnte. Es ging ja los mit Kevin Stöger, der es eigentlich gut macht, dass er Luka Netz Position einnimmt, als der vorne in Zweikampf verwickelt war. Nur dann wirklich ein Alibi-Zweikampf von Stöger, muss man sagen. So, aber es gibt dann eben noch Möglichkeiten, das Ganze zu reparieren. Eine davon wäre gewesen, diesen Ball eben nicht nach vorne abprallen zu lassen. Ein Schuss von Jamie Leveling aus 16 Metern, der A, halt weiter entfernt war als der Elfmeter von Florian Wirtz gegen Leverkusen, und B, auch nicht so hart geschossen, relativ spät gesehen, aber ich würde sagen, von einem Bundesliga-Torwart, von einem Schweizer Nationalkeeper kann man das verlangen, dass er den halt anders entschärft und ja, dann sozusagen noch die sehr große Kirsche auf dem Fehlerkuchen, die schläfrige Aktion oder Nicht-Aktion von Joe Skelly, der da gar nicht schaltet, der irgendwie nicht weiß, ja, also scheint nicht zu wissen, wo und wie und wo und was er machen kann. Ja, und dann ist Undav da, staubt ab und so, ja, ist es dann, dass wir wirklich an drei Stellen sagen können, na, das ist nicht optimal gelaufen, wahrscheinlich sogar noch mehr. und dann kriegst du so eine Szene halt nicht mehr verteidigt.
Genau, und das sind eben die Dinger, die Gladbach in der vergangenen Saison ständig hatte, dass eben aus Situationen, die möglicherweise gar nicht so unglaublich gefährlich waren, durch fehlerhafte Aktionen der Gladbacher eben gefährliche Situationen werden, zu Toren führen und dann liegst du halt zurück in so einem Spiel. Aber, und das ist ja eine Qualität, die die Gladbacher offenbar sich erarbeitet haben in der neuen Konstellation, ganz einfach standhaft zu bleiben, zurückzukommen und nicht umzukippen nach so einem Gegentor, sondern weiterzumachen, dran zu glauben, dass man dem Gegner beikommen kann. Und das hat dann ja auch geklappt. Es gab ein, zwei Situationen. Alassane Player hatte dann schon eine richtig gute Chance, hat sie verpasst und dann macht er tatsächlich ein Kopfballtor. Für Player ist das relativ selten. Ich glaube, sein allererstes für Gladbach, damals in Augsburg, war auch ein Kopfballtor. Nun kam der Ball von Stöger und Player köpft aus kurzer Distanz ein, aber freuen konnte er sich nicht über das Tor, denn er blieb danach liegen, wurde behandelt und musste ausgewechselt werden. In meinen Augen eine extrem wichtige Spielszene, was die Gladbacher Spielkultur angeht.
Ja, die wurde dann, ja nicht zur Hälfte, aber zu einem großen Teil auch ausgewechselt, nämlich in Person von Alassane Player, der wirklich echt gut begonnen hatte. Du hast seine Möglichkeiten angesprochen. Es gab ja diese erste Chance, es war ein Fehler von Alexander Nübel im Aufbau, als Nico Elvedi dazwischen grätscht, den Ball zu Player grätscht, der direkt zu Kleindienst und mit dem Linksschuss die Möglichkeit. Es gab eine weitere Umschaltmöglichkeit eben über Kleindienst, der Player dann übersieht. Im Nachschuss darf Player nochmal ran. Und bei dieser Szene war es auch wieder Nico Elvedi, der das Ganze ja ermöglicht hat mit einer Balleroberung und Stöger tänzelt sich dadurch. Eigentlich eine verunglückte Flanke von Skelly, aber Stöger schaltet gut und Player ist eben da in der Mittelstürmer-Manier, in der man ihn ja gar nicht so oft sieht. Also als er damals geholt wurde, dachte ja jeder, das ist ein ganz, ganz klarer Mittelstürmer, aber das haben wir jetzt in 6 Jahren mittlerweile gelernt. Nee, ist er eigentlich nicht, sondern einer, ja, was ist er? Irgendwie halt doch eben ein Spielmacher-Typ, auch kein super klarer Zehner, aber einer, der für Spielkultur steht. Ja, nur damit hatte es sich dann. Er scheint nicht schwerer verletzt zu sein, Carsten. Wir haben jetzt Stand heute noch keine genaue Diagnose. Der Wortlaut war, keine schwerwiegende strukturelle Verletzung. Wir haben jetzt schon gemutmaßt, ist keine schwerwiegende, aber eine leichte strukturelle oder ist es gar keine strukturelle? Naja, jedenfalls, was Fakt ist, Player war raus und damit auch so ein bisschen der Schwung bei Borussia.
Ja, das lag vielleicht auch ein bisschen an der doch etwas überraschenden Einwechslung. Die Alternative, die Gerardo Seoane auf den Platz brachte, war Nathan Gumu. Und das ist ja ein ganz anderer Spielertyp als Player. Das ist ja keiner, mit dem man als Kevin Stöger da Tiki-Taka spielen kann, mit dem man sich da wirklich durchkombinieren kann, sondern das ist einer, der viel Raum braucht. Das ist ein Konterspieler, ein ganz klarer Konterspieler, den vor allem sein Speed auszeichnet. Und an schlechten Tagen ist er eben einer, mit dem man auch nicht wirklich fußballerisch viel anfangen kann. Zumal, wenn er dann nicht nur einen schlechten, sondern auch einen sehr unglücklichen Tag hat. Und genau das war der Fall bei Ngumu, da kam also wirklich fast gar nichts geradeaus zusammen. Und dann fehlte halt den Gladbachern tatsächlich da ein ganz wichtiger Faktor fußballerisch. Und das war es eben gewesen, was vorher auch dazu geführt hat, mit Ballsicherheit, mit gutem Passspiel, mit guten Laufwegen. Und natürlich auch mit der Gewissheit der Stuttgarter, dass da ein Alassane Player ist, der jederzeit torgefährlich werden kann. Das darf man ja nicht vergessen, dass so etwas auch immer eine Rolle noch mitspielt in den Köpfen der Gegner. Und und wie gesagt, an Kevin Stöger, der so ein bisschen das verloren hatte, was er braucht, um sich zu entfalten, auch als Spieler oder seine fußballerischen Qualitäten da wirklich auf dem Platz entfalten zu können. Nun ja, und dann fehlte genau eben diese Spielkultur, um die Stuttgarter weiter auch unter Druck zu setzen. Gumu ist ja immer ein sehr engagierter Spieler, das will man ihm überhaupt nicht absprechen, sondern ja, es ist schwer. Du hast dich in einer Geschichte seiner ganzen Situation gewidmet.
Ja, ich habe dabei gemerkt, ne, also du sagst, es ist schwer, ja, ist es wirklich, weil man ja auch dem Jungen nichts Böses will und man ihm auch jetzt nicht vorwerfen kann, dass er irgendwas davon absichtlich macht, dass er irgendwie den Schlendrian selber reinbringt, weil er sich hängen lässt oder so. Nee, man will ihn ja fast in den Arm nehmen an so einem Tag, weil man denkt, ja, Mist, irgendwie klappt hier gar nichts, was ist da los? vielleicht kennt man auch nicht immer alle Ursachen, aber es häufen sich halt doch diese Tage, an denen er so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt und auch gar nicht in der Lage ist, so seine Stärken einzubringen, von denen man ja sagen muss, die sind halt auch relativ eindimensional. Also Ngumu ist kein Tempo-Dribbler auf engem Raum, er ist ein Speed-Dribbler wahrscheinlich und vermeidet manchmal auch einfach die Dribblings, weil er so schnell am Gegner vorbeirennt, dann ist er gar kein richtiges Dribbling. Aber ja, linke Seite ist schon problematisch, wenn es nicht die rechte ist. Abschluss eigentlich besser, als er das gezeigt hat am Samstag. Nur ich habe so überspitzt gesagt, er war vielleicht schon ein bisschen böse, aber er wirkte so ein bisschen wie einer, der am Deadline-Day verpflichtet wurde und jetzt sein erstes Spiel mit den neuen Kollegen macht. Und so soll es ja eigentlich nicht sein, wenn er schon 2 Monate mit Stöger und Kleindienst zusammen agiert. Also ja, das war höchst unglücklich und ja, an guten Tagen denkt man, dieser Ngumu kann wirklich noch richtig durchstarten, aber an so Tagen wie Samstag denkt man, boah, es ist so eine gewisse Gefahr, dass man dann doch irgendwann Richtung Fehleinkauf tendiert. Kann er noch verhindern, aber Samstag hat kein gutes Gefühl hinterlassen.
Ja, weil es einfach auch gar nicht der Spieler war, der an der Stelle wirklich geholfen hat. Das muss man ja sagen. Es gab ja Alternativen auf der Bank. Robin Hack ist wieder fit, kam ja auch später dann noch rein. Florian Neuhaus natürlich. Das sind natürlich Spieler, die ganz anders fußballerisch auftreten können. Und ich glaube, dass gerade gegen diese Stuttgarter Mannschaft dieser fußballerische Aspekt sehr wichtig war im Gladbacher Spiel. Ich habe es eben schon angerissen, weil man dann eben auch die Stuttgarter reindrängen konnte, weil man eben mit Kombinationsspiel, weil eben klar war, dass da jederzeit nach vorne was passieren konnte und weil es nicht nur auf gewisse Situationen ausgelegt war, auf dieses Tiefe bekommen ins Spiel, für das Ngumu dann ja steht, aber eben nicht viel daraus machen kann und da war das Spiel dann limitiert und das hat es den Stuttgartern in meinen Augen dann einfacher gemacht. Also man kann auch sagen, dass Sioane Tag kein so glückliches Händchen bei der Entscheidung für Ngumu hatte. Er hat das ja später erklärt, eben mit diesem Speed, den er da reinbringen wollte, mit einem anderen Element. Aber vielleicht wäre es an der Stelle besser gewesen, tatsächlich entweder Hack oder sogar Neuhaus früher zu bringen, um einfach diese Spielkultur aufrechtzuerhalten und auch einen Kevin Stöger nochmal ganz anders zur Wirkung kommen zu lassen. Aber man ging eben mit diesem 1:1 in die Pause und ja, eigentlich, ich habe schon gesagt, 9:3 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Eigentlich hätten die Gladbacher, kurz vor der Pause, gab es ja auch nochmal eine große Chance, mit einer Führung reingehen können. Und ja, dann kam, würde ich sagen, die schlechteste Halbzeit dieser Saison, die sich Gladbach geleistet hat, mit dem Ergebnis, dass sie 0:2 verloren ging.
Ja, per Doppelschlag in 3 Minuten. Und vielleicht hatte Sioane ja auch den Gedanken, dass es wirklich auch mehr dieser Kontersituation gibt, mehr Umschaltsituationen, so wie in der ersten Halbzeit. Nur hat man sich eben eingebrockt, nach einer guten Stunde mit 2 Toren zurückzuliegen. Und dann ist es klar, dass der Gegner sich auch ein bisschen weiter zurückzieht, man mehr aus dem Positionsspiel heraus sich in der gegnerischen Hälfte festsetzt. Und das war dann wirklich nicht das Ngumu-Spiel. Dann wurde auch gewechselt. Hack kam, Okoreitz kam, viel später dann auch noch Florian Neuhaus, alles nach vorne geworfen. Aber ja, Carsten, das, was in der 58. und 61. passierte, war nun auch gar nicht Teil des Matchplans. Es begann mit einem, ja doch schon, fand ich, kuriosen Zweikampf, weil Luka Netz den an der linken Außenseite und an der Grundlinie nicht nur gegen Stuttgarts Fabian Rieder geführt hat, sondern der Linienrichter auch noch involviert war. Der Stuttgarter Rieder musste da einmal um den Linienrichter rumrennen und schaffte es trotzdem, Luka Netz den Ball wegzuspitzeln. Und ja, über Luka Netz habe ich auch einen Text geschrieben und habe auch gemerkt, dass es da eine Herausforderung war, jetzt nicht alles in Schutt und Asche zu reden. Aber es ist dann doch so, dass auch bei Netz es immer noch zu häufig diese Rückfälle gibt, dass er in gewissen Szenen nicht wach genug wirkt, dass er nicht in der Lage ist, die einfache Lösung zu wählen, denn die wäre wirklich sehr einfach gewesen in der Szene. Nicht probieren, irgendwie den Abstoß zu kriegen, sondern zur Ecke klären, zum Einwurf klären, was auch immer, nur halt nicht so.
Tja, das ist Luka Netz, sage ich da. Fand eigentlich, dass er vieles besser gemacht hat in den ersten Saisonspielen, dass er stabiler wirkt. Er hat ja bei dem Gegentor in Aue seine Aktien mit drin, hat dann aber selbst ein Tor erzielt und ist damit wirklich gut zurückgekommen ins Spiel in Aue. Und jetzt halt diese Aktion, die hochgradig seltsam war. Er hat eigentlich den besseren Laufweg gegenüber Fabian Rieder und kriegt das schon nicht richtig ausgespielt, die Situation, und will dann an der Außenlinie, sicherlich gut gemeint, eine Ecke verhindern, rutscht dann allerdings selber ins Aus und der Rieder kann weiterspielen und flankt dann und da fällt dann am kurzen Pfosten das Tor. Auch da, du hast es eben auch schon mal angesprochen, weil eben keiner da ist, das zu reparieren, weil Koetakura zu spät kommt, weil Jonas Omlin die Ecke nicht zugemacht bekommt, die kurze, und Demirovic dann ganz einfach da ist und den Ball abstaubt in ganz klassischer Mittelstürmermanier. Und ja, es war der Fehler von Luka Netz. Roland Wirkus hat ihn ja nach dem Spiel dann in Schutz genommen, hat gesagt, junge Spieler dürfen Fehler machen, aber ich bin schon der Meinung, dass ein Spieler, der so viele Bundesligaspiele wie Netz hat, der so viel einfordert auch wie Netz, er will ja diesen Posten als Nummer 1 besetzen, diesen linken Verteidigerposten. Da finde ich, da muss dann schon auch ein bisschen mehr Entwicklung zu sehen sein. Und nochmal, so jung, er ist noch jung, ja, aber so jung auch nicht. Und vor allem ist er ein Spieler, der schon einiges an Erfahrung hat. Und das sollte sich irgendwann mal auch bemerkbar machen in meinen Augen.
Ich finde, der reine Verweis aufs Alter bringt es ja auch nicht, wenn jetzt jemand irgendwie 27 ist, aber gerade erst in der Bundesliga ankommt. Nehmen wir Philipp Sander beispielsweise, bei dem man ja wirklich erstmal gucken musste, der ist 26, der hat noch nie Bundesliga gespielt. Wie kommt der da jetzt an? Der hat natürlich Profi-Erfahrung, könnte aber sogar auch mehr haben, ist ja ein gewisser Spätstarter gewesen. Nur wenn ich bei Luka Netz draufschaue, ich habe es mal nachgeguckt, der hat 5.500 Profiminuten im Verein, hat 1.000 in der U21 gespielt, bei Joe Skelly sind sogar 7.500 und 1.000, also es sind ja auch wirklich, als wenn sie so 2 Jahre komplett Stammspieler gewesen wären, beide sind jetzt im vierten Jahr bei Borussia, Netz hatte ja vorher bei Hertha debütiert, Skelly in New York, also ja, sie sind erst 21, aber sie haben ja wirklich einfach so viele Minuten schon drauf, deswegen haben sie auch sehr hohe Marktwerte, weil es eigentlich immer so ist, sobald jemand im so jungen Alter schon so viel spielt, ist er automatisch interessant, kann man sagen, nur wenn wir mal zurückdenken, die Zeit unter Adi Hütter, als sie ja auch mit 18 beide da die Außenverteidigung gebildet haben, hatte ich manchmal das Gefühl, haben sie schon das gut gemacht, was sie jetzt gut machen, aber auch das schlecht, was sie jetzt immer noch schlecht machen. Vielleicht nicht mehr so oft, aber manchmal wünsche ich mir schon, dass so ein gewisser Platz der Knoteneffekt kommt bei beiden. Also da kann man jetzt Skelly, der in der Szene keine Aktien drin hatte, auch mit reinnehmen, dass beide in ihre so individuellen Muster immer wieder zurückfallen und es dann unterm Strich halt zu wenig ist. Es scheint ganz einfach, lasst es einfach sein, macht diese Fehler nicht, aber irgendwie gelingt ihnen das nicht.
Ja, das ist eben dieses Dazulernen, dieses, dass man einfach die Dinge dann weiter verarbeitet, vielleicht auch sich mit den Dingen nochmal anders beschäftigt, dass man dann tatsächlich noch mehr auf sich selbst schaut und schaut, was muss ich anders machen, wie kann ich diese Dinge verhindern, wie kann ich im Spiel bleiben, du hast es ja gesagt, beim ersten Gegentor Skelly auch schläfrig gewesen, nicht geschaltet, nicht schnell genug gewesen, und das sind genau die Dinge, das war im Grunde bei Netz auch sehr naiv da gemacht an der Außenlinie, und der Fabian Rieder ist jetzt ja auch keiner mit 280 Bundesligaspielen, also das ist keine Entschuldigung, sondern es geht einfach darum, dazu zu lernen und die Dinge dann aber auch im Spiel dann eben das Gelernte anzuwenden und irgendwann mal diese Stabilität zu bekommen. Ich meine, Luka Netz hat mit Sicherheit den großen Anspruch, 2026 zumindest im Dunstkreis der A-Nationalmannschaft zu sein. Er ist ja U21-Nationalspieler. Er will ja einer der Top-Spieler in Gladbach sein, hat, wie gesagt, da seinen Platz eingefordert, und Borussia vertraut ihm, hat ihm diesen Platz auch zugegeben, hat gesagt, du bist unsere Nummer 1 hinten links, schon vergangene Saison, auch jetzt. Warum er bei Hütter viel besser war, vielleicht war da der Druck geringer, den er sich gemacht hat. Vielleicht ist aber auch der Ansatz, den Hütter hat, ein ganz anderer. Die Ansprache vielleicht kommt es bei ihm besser an, was Hütter eben gesagt hat. Weil da waren ja tatsächlich, da erinnern wir uns, waren ja Skelly und Netz, waren ja die großen Errungenschaften mit jener Saison, die insgesamt zwar besser als die vergangene, aber auch nicht so rund gelaufen ist und ja auch in der Trennung von Adi Hütter gemündet hat. Aber die beiden gehörten ja zu den positiven Aspekten, zu den Spielern, die er entwickelt hat. Und da waren sie ja wirklich Neulinge. So, und jetzt, ich weiß nicht, warum da keine Entwicklung stattfindet. Ich bin der Meinung, die Spieler müssen da mehr auf sich selber gucken und schauen, dass sie da wirklich richtig mal einen Schritt nach vorne machen.
Nun ist die Stichprobe in dieser Saison mit 4 Spielen ja auch noch nicht so groß. Es haben beide das Vertrauen und ich sehe es jetzt auch nicht, dass irgendwie Stefan Leiner hinten rechts spielen muss. Und ich finde es auch richtig, dass Netz das Vertrauen hat. Nur ist für beide, glaube ich, diese Saison auch sehr, sehr entscheidend. Na, nicht nur für beide, sondern dann auch für Borussia, wenn man alle Parteien mit reinnimmt. Wie entscheidet man dann im nächsten Jahr? Hat das dann Zukunft? Also stehen beide jetzt wirklich diese Spielzeit unter Beobachtung, müssen zeigen, dass sie mit dem entsprechenden Vertrauen und den Einsätzen auch Schritte nach vorne machen. Sie müssen jetzt nicht rausgenommen werden, wenn sie nicht jede Woche so ein Spiel haben wie gegen Stuttgart, sondern dann eher die Tendenzen der ersten bestätigen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eines, wo man sagt, boah, aufgrund der Erfahrung, die sie schon gesammelt haben, ist es egal eigentlich, wie alt sie sind. Da muss jetzt mal der nächste Schritt kommen. Den fordert man bei anderen vielleicht erst mit 23, 24. Ich finde, sie sind eigentlich schon so weit, dass jetzt nun mal dieser Zeitpunkt gekommen ist.
Ja, natürlich, weil wie gesagt, es war ja auch eine große Debatte in der Transferperiode, ob nun ein linker Defensivspieler noch kommt, der Innenverteidiger, aber eben auch diese linke Außenverteidigerposition mit abdecken kann. Bernardo war im Gespräch. Am Ende haben sich die Gladbacher dann dafür entschieden, dass es eben nicht so ist, dass eben keiner kommt, um eben Fabio Chiarodia, aber eben auch Netz und Lukas Ulrich, der ja dahinter noch steht, auch ein junger Spieler. Also auf der Position setzt Gladbach wirklich auf ganz viel Jugend. Und das bedeutet, dass natürlich ein riesiger Vertrauensvorschuss seitens des Vereins da ist. Und ja, Rainer Bonhof sagt es immer so schön, der Präsident, irgendwann wird aus dem Fördern halt auch ein Fordern. Und da muss man jetzt schon mal fordern, dass da mehr Stabilität reinkommt. Sonst ist eben der Vertrauensbonus auch aufgebraucht. Und ich sehe dann immer die Winterpause kommen. Und die Gladbacher haben ja noch die Einnahme, das, was übrig ist vom Kone-Transfer. Und wenn da nicht wirklich mehr Stabilität reinkommt, dann ist da zwingender Handlungsbedarf, um einfach da das Problem zu lösen. Weil das war nun mal der Grund für die Niederlage jetzt gegen Stuttgart. Nochmal, ich fand das eigentlich vorher, der Luca Netz eine sehr ordentliche Saison gespielt hat, aber wie die gesamte Mannschaft war diese Stuttgart-Spiel ein Augenöffner, dass man da noch konkreter, dass man da noch klarer sich weiterentwickeln muss, um einfach solche Geschichten wie gegen Stuttgart künftig, man wird nicht alle Fehler abstellen können, man wird immer Spiele verlieren, weil irgendwas dumm läuft oder falsch läuft, Fehler gemacht werden, aber so sollte es einfach nicht sein.
Jetzt fehlt uns im Spielfilm noch das 1:3, einmal konkret drauf einzugehen. Es war dann eine Ecke, die gab es, weil Nico Elvedi mit seinem Rücken gerettet hat, sonst hätte Dennis Undorf schon sein zweites Tor erzielt. Den Doppelpack schnürte dann Demirovic. Ja, es war, das Thema fehlt dann auch noch etwas VAR-Pech oder Schiedsrichter-Pech, denn der VAR wurde in dem Sinne gar nicht konsultiert. Also Stuttgarts Chabot stützt sich da schon voll auf bei Skelly. Chabot macht, wie gesagt, nicht das Tor, aber irgendwie kommt Skelly halt auch nicht richtig in die Szene rein. Und die Begründung von Brich habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, dass er sagt, okay, der Chabot macht ja nicht das Tor, aber wenn jetzt in der Szene irgendwer Omlin zugestellt hätte, wäre es ja auch ein Foul gewesen. Also der macht dann vielleicht auch nicht das Tor. Also irgendwie fadenscheinige Begründung, war dann jetzt wahrscheinlich nicht spielentscheidend, aber irgendwie, ja, verstehe ich dann schon den Frust der Borussen, die eigentlich, wie Roland Wirkus sagte, fordern, dass er jetzt auch nicht alles tot analysiert wird vom VAR. Aber in der Szene hätte man sich wahrscheinlich schon einen Eingriff gewünscht. Kommt dann eben auch noch obendrauf. Also ist ein vielschichtiger Kuchen, nicht nur mit einer Kirsche obendrauf, sondern auch noch, weiß ich nicht, so eine VAR-Verzierung. Also ja, und ja, dieses Gebäck ist den Borussen auf jeden Fall nicht gut bekommen am Samstag. War, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich nicht spielentscheidend, aber irgendwie auch noch so ein letztes Element.
Wobei ich auch da sagen muss, sollte man vielleicht dann auch auf sich schauen, auf Borussia selbst, auf die Spieler, die beteiligt waren. Ich fand, dass Joe Skelly da schon etwas stabiler wirken kann. Er ist ja nun einer, der auch einen Körper hat und wurde da ohne weiteres weggedrückt von Demirovic, der sich natürlich aufgestützt hat, keine Frage. Auch Weigel war da in der Nähe.
Also der Chabot hat sich aufgestützt. Also
genau. Chabot, ja, genau.
Ja.
So, und der stützt sich auf und letzten Endes, ja, vielleicht einfach ein bisschen standhafter sein, einfach härter dafür kämpfen, das Tor zu verteidigen. Das ist ja das, was die Gladbacher Führungsetage auch eingefordert hat. Gerade in der Defensive doch mehr Willen zu haben, einfach Tore zu verhindern. Und das war mir da zu wenig. Da war es den Stuttgartern viel zu leicht gemacht, da irgendwo diese diese Tore zu schießen. Wir haben über das zweite Gegentor ausführlich gesprochen, über das erste Gegentor ausführlich gesprochen und tun das jetzt auch über das dritte. Und die Quintessenz ist, dass am Ende die Gladbacher dann einfach nicht präsent genug waren in der Abwehr, dass Fehler gemacht werden, dass aber auch keiner da ist, der sie ausbügelt. Und dieser ganz große Wille, ich will auf gar keinen Fall dieses Tor jetzt bekommen, den habe ich nicht gesehen. Es fallen immer Gegentore aus Fehlern, das hat Gerardo Suárez gesagt, ja, aber ich glaube, es gibt eben Gegentore und vor allem Fehler, die vermeidbarer sind als andere. Und ich finde, dass alle drei Gegentore vermeidbar waren. Und nicht nur an der Stelle, wo der Hauptfehler gemacht wurde, sondern auch, dass eben keiner da war, der, wie man so schön sagt, repariert hat oder reparieren wollte, konnte, wie auch immer. Und das ist so ein Manko, da müssen die Gladbacher aufpassen, dass das sich nicht wieder einschleicht. Das hat gegen Stuttgart jetzt so ein Revival gegeben und das sollte aber dann auch ein Unikat bleiben, weil ansonsten wird es wieder eine Saison, in der es schwierig wird. Also eine wirkliche Entwicklung würde für mich bedeuten, dass solche Sachen in Zukunft viel, viel seltener passieren.
Und die Schlussphase, die Versuche, dann noch was auszubügeln, waren ja wirklich auch nicht sehr überzeugend. Es gab überhaupt nur noch 4 Torschüsse, da nicht so richtig großes. Ich glaube, so ein Ding von Ngumu und Hack war noch das klarste, aber eben auch jetzt keine Großchancen. Klar, Comeback-Qualitäten hat man schon gezeigt. Wäre dann vielleicht zu viel des Guten gewesen, da nochmal zurückzukommen, zumal nach einem 2-Tore-Rückstand. Aber man kann ja mitnehmen und das vielleicht dann der Schwenk rüber aufs nächste Spiel bei Eintracht Frankfurt. Auch ein Gegner, der Europacup spielt, wenn auch nur Europa League, dass man vielleicht ja da schon mal zeigt, man kann auch gegen solche Gegner dann vielleicht mal punkten, kann untermauern, dass man einen Schritt nach vorne gemacht hat, denn es gab ja diese guten Elemente, es gab das gute Anlaufen, das energische Pressing, es gab die Chancen, die aus nicht allzu viel entstanden sind, die nach schnellem Umschalten entstanden sind und ja, das jetzt dann wieder mit dem Verteidigen, wie man es in Bochum gesehen hat, zu paaren, ist dann wahrscheinlich auch der Schlüssel, um in Frankfurt was zu holen, aber ja, die Herausforderung ist wieder nicht klein.
Das ist richtig, aber ich sag mal, es gab ja Zeiten, in denen die Gladbacher, insbesondere auch mit Frankfurt, des Öfteren wirklich gute Erfolgserlebnisse hatten, in Frankfurt auch. Und es wäre wirklich auch mal wieder in der Zeit, gegen eine Top-Mannschaft oder eine stärkere Mannschaft der Bundesliga wirklich auch zu gewinnen, weil das sind ja nicht nur Extrapunkte, sondern da man ja als Gladbach sich auch öfter mal den Luxus erlaubt, gegen kleinere, vermeintlich kleinere Gegner nicht so gut auszusehen und auch Punkte herzuschenken, wie in der vergangenen Saison ständig passiert ist, da hat man keinen Ausgleich mehr. Und bestenfalls ist es natürlich ein Bonus, Spiele wie gegen Stuttgart, wie gegen Leverkusen oder in Frankfurt zu gewinnen. Also in Frankfurt gibt es keine Siegpflicht für Gladbach, das ist mal klar. Aber es ist schon ein Spiel, in dem man etwas ausgleichen muss, nämlich diese zweite Heimniederlage. Und diesen Druck, dem setzen sich die Gladbacher natürlich aus und ja, es wäre in meinen Augen schwierig, wenn jetzt das nächste Spiel noch verloren geht, dann wäre man schon wieder bei der dritten Niederlage, der zweiten Niederlage in Folge und dann liegt man wirklich im Hintertreffen, rutscht in der Tabelle noch weiter runter und dann sind erstmal viele von den positiven Ansätzen dann auch schon wieder von den Ergebnissen übertüncht. Das darf man nicht vergessen. Also Frankfurt sollte nicht nur ein Spiel sein, wo man hinterher sagt, ja, man hat gute Ansätze gesehen, sondern man sollte auch sagen, ja, man hat auch Punkte mitgebracht, mindestens einen. Und das ist für mich der klare Auftrag, den es für Borussia Mönchengladbach geben muss, den die Chefetage da wirklich mit nach Frankfurt geben muss. Rainer Bonhof, Roland Wirkus. Klare Ansage, Leute, wir haben zu Hause hier 3 Punkte verloren. Ja, war unglücklich. Und ja, wir haben vielleicht auch in der ersten Halbzeit gut ausgesehen. Aber am Ende hat Stuttgart dann doch relativ klar gewonnen. Und jetzt müssen wir in Frankfurt das wieder aufbügeln. Und Yannick, da muss ich sagen, dann ist ja da immer noch ein Tim Kleindienst, der dann auch die klare Ansage gemacht hat, dass jetzt ein bisschen was punktemäßig passieren muss. Klar, gesagt ist das eine, aber er ist ja einer von den Typen, die auch tun.
Ja, das fand ich, hatte auch gegen Stuttgart wieder, da ein bisschen abgeflacht in der zweiten Halbzeit, was ja für alle galt, aber in der ersten war er direkt wieder präsent und hatte seine Möglichkeiten. Die Bilanz in Frankfurt ist auch gar nicht so schlecht übrigens. Also Borussia hat zwar nur 1 der letzten 8 in der Bundesliga dort gewonnen, hat aber auch nur 1 der letzten, was haben wir denn hier, 1 der letzten 6 verloren, nämlich das letzte. Und das wirklich, wir erinnern uns dran, sehr spät und unnötig. Also es gab viele Unentschieden in Frankfurt. Ich erinnere mich da an 1-1, da hat Jonas Hofmann getroffen. Das war noch die Daniel-Farke-Saison. Es gab dieses 3-3, auch spektakulär. Ein Freistoßtor von Lars Stindl, überhaupt Freistoßtore, das gibt's ja nicht oft. Und der letzte Sieg war eben dieses 3:1 beim Corona-Restart. Also es ist Borussia durchaus auch mal gegen die Eintracht von heute, die gewachsene und besser besetzte Eintracht gelungen, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und ich würde sagen, jetzt will ich schon in den Tipp reingehen, das muss dann ja auch eigentlich einfach mal das Ziel sein, zumindest nicht zu verlieren. Ich finde, es ist wahrscheinlich zu viel gesagt, man muss jetzt dann einfach mal in Frankfurt gewinnen, aber nicht wieder in so einen Verliererflow zu kommen, ist ja auch schon was.
Ja, ganz genau, ich habe es ja gesagt. Also diesen Flow eben zu verhindern, das ist die große Aufgabe. Und wenn man sich da Frankfurt nimmt, das ist natürlich genau einer von diesen Gegnern, die für Gladbach in den vergangenen Jahren immer wieder schwierig waren aufgrund seiner Spielweise. Und dennoch, genau da soll ja die Veränderung liegen. Genau da soll ja diese neue Mentalität greifen, die Borussia Mönchengladbach aufgebaut hat, über die wir auch schon viel gesprochen haben, die wir auch schon festgestellt haben. In Bochum hat es ja zum Beispiel geklappt. Bochum sah man ja auch in manchen Spielen nicht wirklich gut aus. Aber da ist Frankfurt natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Frankfurt ist Europapokalteilnehmer. Und Frankfurt gehört in den vergangenen Jahren zu den Top-Mannschaften der Bundesliga, auch wenn es für ganz oben noch nicht gereicht hat oder nicht gereicht hat, ist das eine Mannschaft, die sehr stabil ist und die natürlich auch, ja, die gezeigt hat, dass sie einfach gewinnen kann. Sie hat Titel geholt und das baut so eine Mannschaft, so ein Club natürlich nochmal ganz anders auf. Das gibt Selbstvertrauen. Und Frankfurt ist definitiv eine von den Clubs, eine von den Mannschaften, die an Borussia vorbeigezogen sind. Nach den starken Jahren unter Favre, unter Hecking, unter Schubert, da ist Frankfurt jetzt erstmal vorbei und richtig vorbeigezogen. Und darum ist es enorm wichtig, finde ich, auch so einen Gegner mal zu zeigen, dass man wieder da bereit ist, ihn anzugreifen und vielleicht wieder auch ein bisschen zu attackieren, was die Tabelle angeht, was die Spiele angeht. Also dieses Spiel hat schon eine gewisse Dimension für Gladbach in meinen Augen.
Ja, ich würde sagen, in dieser Phase haben alle eine ordentliche Dimension, weil man ja verhindern muss, dass man wie in der vergangenen Saison dann irgendwie nach 5, 6 Spieltagen auch wieder im Tabellenkeller steht. Das lässt sich vermeiden, indem man dann einfach mal was mitnimmt und anschließend, jetzt will ich nicht zu weit vorgreifen, auch vielleicht mal ein Heimspiel wieder gewinnt. Ist jetzt ja auch das letzte Mal im Februar gelungen. Ja, lang ist es her. aber es ist nicht so, dass man in der Zeit zig Auswärtssiege errungen hätte, wobei 2 sind ja schon auch ganz ordentlich. Überhaupt mal wieder Spiele gewinnen. Ich glaube, man landet da immer, das ist wie vorhin, als wir die ganzen Fehler und Gegentore durchgegangen sind, es sind dann halt zu viele. Also mit 3 Gegentoren wirst du in der Regel kein Spiel gewinnen, wobei letztes Jahr hatten sie ja geschafft, mit dem Dreierpack von Robin Hack dann auch mal ein Spiel 3-4 in Hoffenheim zu verlieren. Also ja, die Zahl der Gegentore muss eingedämmt werden und da muss es auch vorne hinhauen, positiv. Man hat jetzt ja getroffen in jedem Spiel. Das sollte fortgesetzt werden. Und ja, Carsten, jetzt hatten wir eine Partie, in der Gerardo Seoane die Gelegenheit genutzt hat, zu untermauern, wie er zur Devise Never Change a Winning Team steht. Steht dahinter, hat nämlich nicht gewechselt in der Startelf gegen Stuttgart. Und wir, glaube ich, gehen jetzt mal durch und überlegen, wie das gegen Frankfurt aussieht.
Aufstellungstipp.
Ja, wir haben ihn etwas kritisiert und er stand aber nicht so ganz groß im Fokus, obwohl er irgendwie, ja, öfter schlecht aussah. Jonas Omlin, nur Carsten, ich glaube, das tangiert jetzt unseren Aufstellungstipp nicht für Samstag.
Also wir können drüber reden, natürlich. Natürlich ist da eine Diskussion im Hintergrund bei den Fans, zumindest das passiert ja öffentlich, das kriegt man mit. Warum da nicht Moritz Nikolas, der vergangene Saison den verletzten Omlin ja lange und auch gut vertreten hat, warum der nicht eine faire Chance bekommt, so wird es von vielen Fans formuliert. Und ich glaube, das war absehbar, dass das kommt, denn bei unseren Umfragen unter den Fans haben ja über 60%, glaube 65% sich immer klar für Moritz Nikolas als Nummer 1 ausgesprochen. Seoane hat aber gesagt, Jonas Omlin, und ich finde es auch eigentlich korrekt und auch normal, diese Aussage, Jonas Omlin ist mein Kapitän, ist unsere Nummer 1 und wird deswegen auch erstmal spielen. Aber es war auch die klare Ansage, er muss Leistung bringen. Das heißt also, viele von diesen Dingern, die jetzt da gegen Stuttgart passiert sind, sollte er sich nicht mehr erlauben, weil dann würde wohl diese Torwartdiskussion dann auch endgültig auf dem Platz und in der Kabine und auf beim Team ankommen. Aber für den Moment in Frankfurt würde ich sagen, wenn sich Jonas Omlin nicht verletzt, wird er auch spielen.
Ja, er muss sich im wahrsten Sinne einfach diese Debatte vom Hals halten, vom Hals parieren. Das ist das Mindeste, was man erwarten muss, weil das kann Borussia, glaube ich, in der jetzigen Phase nicht gebrauchen, eine Torwartdiskussion. Nur, wenn er halt so weitermacht, muss man sie führen. Ist jetzt sicherlich nicht der Punkt, dass man sagt, okay, da muss jetzt Moritz Nikolas zum jetzigen Zeitpunkt ins Tor. Und ich sehe es auch als korrekt an, dass erstmal Omlin auch aufgrund seiner Kapitänsrolle das Vertrauen bekommen hat. Aber das gilt es jetzt eben zu rechtfertigen. Ja, und davor haben wir jetzt viel über Verteidiger gesprochen, viel über Außenverteidiger, aber Carsten, mit einer Änderung in der Viererkette rechne ich nicht.
Nein, also da sehe ich auch nicht so wirklich die Alternativen. Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Also hinten links sowieso schwierig, denn ja, Lukas Ulrich ist, glaube ich, noch wirklich nicht so weit, da jetzt den Luca Netz zu ersetzen. Und nochmal, Luca Netz hat ja in den ersten Spielen auch wirklich ordentlich gespielt. Also ich fände es jetzt auch ein bisschen schwierig, ihn da direkt aus der Mannschaft zu nehmen. Das, ja, und bei Joe Skelly, ja, da bin ich mir immer so ein bisschen, theoretisch könnt ihr auch Skelly links spielen und Leiner rechts oder Skelly raus und Leiner spielt dann an seiner Stelle. Aber ich glaube, einfach auch, um diese beiden Spieler nicht zu beschädigen, was das Selbstvertrauen, was die Mentalität angeht, würde ich sie, glaube ich, schon in der Mannschaft lassen, denn so hanebüchen schlecht waren sie jetzt nicht, dass man da jetzt zwangsläufig handeln muss. Aber auch da, so wie bei Omlin, wird die Luft dünner und ich glaube, noch so ein Spiel, dann wird Ceoane also wirklich konkret überlegen, was kann ich ändern. Nochmal, Fabio Chiarodia kann theoretisch ja auch hinten links spielen, also so ist es nicht. Es gibt schon Alternativen und Ideen, die man umsetzen könnte und von daher sollten beide in der Mannschaft bleiben, aber dann auch, genau wie Nico Elvedi und Ko Itakura, die gesetzte Innenverteidigung, einfach ein gutes Spiel machen.
Ja, deswegen keine Änderung in der Viererkette. Und jetzt, ja, bevor wir dann gleich wahrscheinlich drüber reden müssen, was mit einem Player-Ersatz ist, die Doppel-Sechs, die ja das einzige Diskussionspotenzial geliefert hatte, Philipp Sander, zweite Chance in Folge bekommen, aber wieder rund um die 65. kam dann Rocco Reitz, nachdem es Sander aber eigentlich ordentlich gemacht hat. Ich fand unauffällig gut, es war ihm da wenig vorzuwerfen. Julian Weigel stand jetzt auch nicht so im Fokus, war auch ein Spiel mit, glaube ich, irgendwie wenig Aufbausituation dann über die Doppel-Sechs. Also es lief dann, ohne dass die beiden was dafür konnten, auch mal an ihnen vorbei. Ja, was machen wir in Frankfurt? Ich glaube, gegen Frankfurt täte vielleicht so und Rocco Reitz dem Mittelfeld auch ganz gut.
Das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Besetzung der Player-Position zu tun, denn Reitz ist natürlich im Gegensatz zu Sander schon der, der auch mehr Akzente nach vorne setzt und der auch fußballerisch nun wirklich gut dabei ist und mehr als Sander vielleicht, weil er eben auch länger schon da ist, weil er eben Vorsprung hat, was das Borussenspiel angeht, sich da fußballerisch dann auch nochmal anders einbringen könnte, im Verbund dann eben mit Stöger da die Akzente setzen könnte. Wie gesagt, wir reden dann ja über Player. Andererseits ist es natürlich gerade in Frankfurt, wird es sehr auf die Körperlichkeit, wird es sehr auf die Stabilität ankommen und da ist natürlich schon Sander, der mehr von dem einbringt. Also ich würde mal so sagen, wenn Player spielen könnte, würde ich auf Sander setzen. Wenn aber da eine Veränderung stattfinden sollte und da würde ich fast dann mit Robin Hack rechnen, dann würde ich Rocco Reitz einbringen.
Ja, da sind wir uns einig und ja, ganz vorne, also wir kriegen in der Regel dann immer dienstags ein bisschen mehr Infos, was Player angeht. Und wir werden dann ja auch sehen, ob er auf dem Trainingsplatz steht, womit wir jetzt erstmal nicht rechnen. Aber unser Gefühl, glaube ich, Carsten, sagt uns ja schon, dass er jetzt am Samstag zumindest nicht spielen wird. Oder also der kleinste gemeinsame Nenner, er wird nicht in der Startelf stehen. Das ist ja dann doch meistens so, wenn das die Formulierungen sind, wie es sie jetzt in Players Fall gab. Also ja, muss es eine Änderung geben. Change a losing team heißt es dann. Haben wir jetzt bereits jetzt sowieso schon eine Änderung. Tja, was würdest du machen als erstes?
Ja, also das ist ja auch, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass der eigentlich wahrscheinlich logischste Ersatz für Player aufgrund der fußballerischen Qualität, aufgrund der Spielstärke auch im Verbund mit Kevin Stöger eigentlich Florian Neuhaus wäre. Jetzt gibt's aber auch dann wieder Robin Hack, der zurückgekehrt ist und von dem natürlich Gerardo Seoane eine Menge hält, weil er auch vergangene Saison mit seinen 8 Toren in der Rückrunde dafür gesorgt hat, dass es nicht eine ganz große Katastrophe gegeben hat. Also da ist natürlich auch seitens des Trainers eine, Dankbarkeit ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mal das Wissen darum, dass man mit Robin Hack also jederzeit rechnen kann. Andererseits ist für mich Robin Hack ein immer richtig guter Joker. Von daher würde ich jetzt einfach mal ganz keck sagen, Seoane, setz mal auf den Neuhaus.
Würde ich mitgehen. Ich glaube eher, wenn es ein Heimspiel wäre gegen einen schwächeren Gegner, dann auf jeden Fall. Dann müsste das so der Dominanzanspruch sein im Mittelfeld. Anders als in der vergangenen Saison ist es ja nicht so, dass ein komplettes Kreativitätsvakuum da ist, wenn Player ausfällt. Man hat ja Kevin Stöger, an dem hängt dann halt ein bisschen mehr. Ich finde aber, dass in so einem Spiel in Frankfurt Robin Hack wahrscheinlich schon die gute Wahl ist mit seiner Umtriebigkeit. Er hat ja dann auch 2 Torschüsse gehabt, 2 aufgelegt, hat 7 von 8 Zweikämpfen gewonnen nach seiner Einwechslung in der 65. Minute. Ich glaube, das tut Borussia gut. Man hat so auch den Eindruck, er macht aus wenig dann relativ viel, so wie es ja auch war in der letzten Saison. Hat ja seine Expected Goals da extrem übertroffen. Und auf dieses Momentum kann man es ja nicht mehr nennen, weil er lange verletzt war zwischendurch. Aber dass er diesen Faden wieder aufnehmen kann, darauf würde ich jetzt hoffen. Und deswegen neben Honorar und Stöger dann in dieser offensiven Dreierreihe auf Hack setzen. Aber gebe dir bei den Neuhaus-Thesen komplett recht.
Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es auf Hack hinausläuft, wesentlich größer ist,
würde ich mal sagen. Ja, natürlich. Ich würde sagen, die Ngumu-Wahrscheinlichkeit, ohne jetzt nochmal einen draufzusetzen, ist nicht so groß.
Nein, da sind wir uns auch sehr einig. Also ich sag mal 70-30 pro Hack gegenüber Neuhaus und 70-30-0 gegenüber Ngumu. Das wäre mein Ansatz. Wobei, wie gesagt, Neuhaus finde ich interessant. Wie würde er sich in solchem Spiel geben? Würde er tatsächlich da diese Geschichte auch annehmen? Eben das, was in Frankfurt gefordert ist. Auch den Anspruch, den er ja hat. Er hat ja den Anspruch, wirklich in Gladbach ein richtig guter, wichtiger Spieler zu sein. Also bitte machen, wenn er dann spielt. Aber wie gesagt, Robin Hack, was ich an dem einfach mag, ist sein kompromissloser Einsatz. Der kommt auf den Platz und hat nach wenigen Minuten schon eine rote Birne, weil er einfach engagiert ist, weil er eben heiß ist und das tut der Mannschaft gut. Also genau diese Mentalität, die Robin Hack mitbringt, die er für sich selber mitbringt, die ihn selber antreibt, die dann aber auch auf die Mannschaft übertragen wird, weil er ganz einfach extrem gefährlich ist und eigentlich an jeder gefährlichen Situation dann auch gerne beteiligt sein will, das spürt man. Also er ist immer aktiv, er ist immer, fordert den Ball, will irgendwas bewegen, finde ich richtig klasse. Wenn dann Robin Hack spielt, würde ich allerdings tatsächlich auf der Doppel-6 eher den Philipp Sander wahrscheinlich sehen, also diese Konstellation, weil dann eben vielleicht so ein bisschen die Wildheit von Hack nach hinten vielleicht ein bisschen mehr Stabilität erfordert an der Stelle. Und dann hat man wieder diese klarere Einteilung, 6 machen hinten dicht und 4, die dürfen dann vorne schalten und walten. Und dann wäre Weigel eher der Transportspieler nach vorne, der mit einer ruhigeren Art, als es Rocco Reitz tut, diesen Job macht. Also ich glaube, mit Hack, dann wäre eher Sander. Aber wir werden es sehen, was?
Ja, good luck mit Hack. In Frankfurt dann.
Oh.
Ja, er hat ja im Testspiel gegen Fenn noch wieder einen Dreierhack hingelegt. Ein Hacktrick.
So. Finlo weggehackt.
Finlo weggehackt. Ja, mal gucken, wie viel Hack es dann jetzt in Frankfurt gibt. Ja, jetzt sind wir schon angelangt beim Tipp. Ich habe schon eine gewisse Andeutung gegeben vorhin, aber ich lasse dir den Vortritt.
Ja, da würde ich doch mal sagen 2-2.
Gut, nimmt mir, also ich wollte auch unentschieden tippen, aber nicht 2-2, ich hatte ein 1-1 im Kopf und wenn es so kommt, klar, Spielverläufe unterscheiden sich sehr, aber erstmal einen Punkt nicht verlieren, damit könnte Borussia wohl gut leben.
Tja, letztes Jahr bis zur 90. hatte Borussia auch ein 1-1, glaube ich, sogar ein 1-0 oder so, ne?
Ja, da hatten sie ja genau, sie haben geführt und dann gab es die gelb-rote Karte gegen Max Wöber. Dann gab es in der 90. plus 2 den Ausgleich und in der 7. Minute der Nachspielzeit das 2:1. Ja, das war so ein bisschen ein Knackpunkt der Saison, muss man auch sagen. Kurz vor Weihnachten mit 3 Punkten mehr wäre die Lage wohl eine andere gewesen. Das Gefühl vor allen Dingen auch. Und ja, also wenn man überlegt, okay, wo ist die Mannschaft nachher eigentlich mit einem guten Herbst so ein bisschen in Schieflage geraten, dann landet man wahrscheinlich bei diesem Frankfurt-Spiel. Ja,
so sieht's aus.
Also für Schieflagen ist es jetzt noch ein bisschen früh, aber man muss ja den Schieflagen keine Vorlage bereiten.
Genauso ist es. Deswegen wünschen wir den Gladbach-Fans, die nach Frankfurt fahren, es werden reichlich sein, ein sportverbundenes Vergnügen. Klar, für die Gladbach-Fans hat das dann vor allem natürlich auch mit einem erfolgreichen Spiel zu tun. Aber ich werde mit Thomas Krulke und unserem Fotograf Dirk Päffgen vor Ort sein und bin sehr gespannt. Die Spiele gegen die Eintracht waren ja doch häufig auch spektakulär. Darauf würde ich mich dann freuen.
Ja, nehmen wir alles mit und fahrt nicht zu früh los. 18:30 Uhr, ne? Erste Topspiel für Borussia in dieser Saison am Samstagabend. Und ja, möge es Ihnen nicht ergehen wie Holstein Kiel, die ihr erstes Topspiel in der Bundesliga gegen die Bayern hatten und 1:6 verloren haben. Das ist auch verblüffend, oder? Dass alle so auf Kiel, St. Pauli und Bochum tippen als erste Abstiegskandidaten und jetzt sind die drei auch hinten mit 0 Punkten.
Da siehst du mal, was die Leute Ahnung haben, wa?
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, ja, wir haben die 45. Minute und wir wollen nicht in die 7. Minute der Nachspielzeit kommen, sondern wir pfeifen jetzt ab, oder?
Wir pfeifen ab, ja, denn ansonsten gibt es keine Neuigkeiten und nichts zu vermelden. Da sind wir wie Borussia. Wenn es was gibt, werden wir das tun.
Ja, dann pfeif mal.
Ja, kann ich nicht. Bis dann.
So, tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.